Ines, möchtest du starten mit deinem Hauptthema?
Ja, ich fange ja mal mit Fallbeispielen an. Und diesmal ist es, wir fangen ein bisschen traumatologisch an. Also. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, da ist dieser kleine 7-jährige Ilias und der ist auf dem Weg von der Schule, also der ist jetzt in der 2. Klasse, auf seinem Fahrrad unterwegs und der ist eigentlich mit den Gedanken schon zu Hause, weil dann wollte er noch Ninja Go gucken.
Was
und ach, das ist so trendy. Aha. Von den Kindern irgendwie. So eine Serie, oh, das willst du nicht wissen, glaube ich. Und naja, auf jeden Fall ist er mit den Gedanken irgendwie ganz doll bei dieser Serie und diesem ganzen Merchandise, was da noch drumherum geht und übersieht dieses Auto, was da aus der Einfahrt kommt. Der Stoßfängeröl steht halt am Hinterrad und Ilias fällt über den Lenker und mit dem Bauch auch noch auf den Lenker drauf und bleibt am Boden liegen. So, da kommt natürlich auch irgendwer und ruft einen Rettungsdienst und da kommen die Notfallsanitäter, untersuchen ihn und er gibt Schmerzen halt im Bauchbereich an, in der linken Schulter und findet sich auch so ein Hämatom über den Rippenbogen, über dem linken und tachykard ist er auch, weil das einerseits tut's weh, andererseits ist das Ganze natürlich jetzt total aufregend und Mama ist nicht da und die packen den ein, Klinikum ist nicht weit weg und bringen ihn halt in Schockraum in die Klinik. Dort wird eine EFAS-Sonographie gemacht und da sieht irgendwie schon die Milz ganz komisch aus, als ob da irgendwas kaputt gegangen ist. Und dementsprechend wird auch eine Computertomographie gemacht und es stellt sich raus, Ilias hat tatsächlich eine Milzverletzung Grad 3. Der junge Patient kriegt halt Schmerzmittel und wird zur Überwachung auf die Intensivstation aufgenommen, hat nochmal Glück gehabt, Milzruptur brauchte dann nicht operiert werden und bleibt 2 Tage auf Intensivstation, danach noch 7 Tage auf Normalstation und kann dann nach 9 Tagen insgesamt, Gott sei Dank, wieder nach Hause. Das ist so eine recht typische Geschichte, wie sie halt auch ab und zu mal so stattfindet in deutschen Kliniken. Und bei mir soll es heute um Dinge, die mit Milz zu tun haben, gehen.
Im weitesten generell. Sinne.
Im weitesten Sinne. Und Milz ist ja so ein Organ irgendwie, das habe ich gesagt, das fällt ja eigentlich erst auf oder macht Probleme, wenn es nicht mehr da ist. Also, na gut, es kann ja auch Probleme machen, wenn es noch da ist, aber meistens, Gott sei Dank, erst wenn es irgendwie auf eine Art und Weise entweder eine Funktion verloren hat oder halt tatsächlich irgendwie entfernt worden ist, irgendwie stark verletzt ist. Und man wundert sich immer, wofür ist eigentlich diese Milz da und ist halt Teil des Immunsystems, speichert zudem Thrombozyten und baut halt die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen ab und ganz, ganz wichtig für die Abwehr bekapselter Erreger und Parasiten. Weißt du noch, welche bekapselten Erreger es gibt eigentlich?
Oh Gott, Ines, du stellst mir Dinge.
Du weißt diese ganzen IMPP-Geschichten.
Ja, aber welches bekapselte Erreger? Oh, warte mal, nee, das war intrazellulär. Was ist denn bekapselt? Sind Chlamydien bekapselt? Nee,
die sind ja
intrazellulär, genau wie, oh Gott.
Also so Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus, Influenza B.
Wie weit
und
bist du eigentlich mit dem ABS-Experten gerade?
3 Teile und ich muss jetzt demnächst mal mit dieser Arbeit anfangen.
Also ich mache erst den 2. Teil jetzt nämlich. Ja, okay, das erklärt es.
Ach, ne. Na gut, und auf jeden Fall diese Immunabwehr funktioniert nicht so richtig. Kann ja mal einmal spoilern, warum ich überhaupt dazu kam, jetzt dieses Thema zu haben. Und zwar hatte ich eine Patientin in so prästationär aufgenommen, die wollte auch, glaube ich, irgendeine Prothese oder irgendwas ähnliches haben. Und nachdem sie sehr kompliziert irgendwie erst ihren Medikamentenplan rausgerückt hatte, diese Anamnese also wirklich unheimlich schwer gewesen ist, rückte sie dann raus, dass irgendwann mal in der Vergangenheit nach irgendeiner Gallen-OP irgendwas da auch schiefgelaufen ist und sie splenektomiert worden war in der Vergangenheit. So, und wir kontrollieren ja auch immer diesen Covid-Impfnachweis und ähnliches, ne? Und dann gucke ich so durch und denke so, hey, da sind ja 0 andere Impfungen eingetragen. Irgendwie, sag mal, hast du die überhaupt gekriegt, ne? Und die so, ja, das ist schon gemacht worden und der Hausarzt hat da auch. Und dann denke ich so, ja, hast du die auch mal wieder auffrischen lassen? Die Patientin so, nee. Und ich so, was? So,
dass
was
sie noch leben? Oh Gott.
Was man denn so macht, fehlendes Wissen durch Empörung zu übertünchen. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu, weil es ist doch gar nicht so doll, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Auf jeden Fall war die im Nachhinein durchgeimpft irgendwie und war halt nicht das große Problem.
Aber du hast erstmal ein Fass aufgemacht.
Ja, so ein bisschen schon. Aber naja, ist mir im Nachhinein vielleicht ein bisschen halb unangenehm. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wäre jetzt vielleicht doch mal das Thema, sich da ein bisschen mehr einzulesen. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt in nächster Zeit nie wieder oder in den nächsten 5 Jahren keiner mehr, der splenektomiert ist. Naja, auf jeden Fall hast du halt dieses Kind irgendwie mit dieser Milzverletzung. Mhm. Und bei Kindern ist es halt so, bei stumpfen Bauchverletzungen, die Milz mit ungefähr 45% ist das häufigste verletzte Organ. Also die haben halt weiche Muskulatur, diese Rippen sind sehr, sehr weich und ähnliches. Und das ist halt am häufigsten irgendwie was ich denn so verletzen kann. Und es gibt halt dieses einseitige und zweiseitige Milzverletzung. Also einseitig kommt sofort zur Blutung in den Bauchraum bei Verletzung der Milzkapsel. Oder zweiseitig, erst ist das Parenchym, also das Gewebe bei intakter Kapsel sozusagen verletzt. Und nach einem symptomarmen oder symptomfreien Intervall kommt zur Kapselruptur, nachdem die dann so pralle durch das Hämatom gespannt ist, dass sie dann doch durchreißt. Und Kinder, wissen wir ja auch selber, da ist, die können so einen Volumenmangel unheimlich lange kompensieren, ne? Und dekompensieren dann auf einmal rasant, wirklich sehr, sehr plötzlich, nachdem die wirklich eine ganze Zeit lang stabil gewesen sind. Wenn so ein Kind eine Milzverletzung hat, dann geht das ganz häufig mit irgendwelchen anderen Verletzungen noch einher. Also mit zu 62% mit Frakturen, mit Thoraxverletzungen, Schädelhirntrauma, andere Organe, die irgendwie dabei verletzt worden sind. Das heißt, man muss immer so auch das Polytrauma damit drauf haben, auch wenn das Kind nur sagt, hey, mein Bauch tut weh oder ähnliches, dementsprechend da eine vernünftige Abklärung machen. So, jetzt haben wir dieses Kind im Schockraum und untersuchen das natürlich und können feststellen, dass es zum Beispiel Prellmarken, Hämatome haben, hat eine Abwehrspannung am Abdomen zeigt, Druckschmerzen natürlich, wenn du da drauf drückst. Es werden noch so Umfangmessungen vorgeschlagen, aber die haben eine überschaubare fragliche Relevanz. Also ob das jetzt ein Zentimeter mehr ist, wenn da ein Liter Blut drin ist. Also davon würde ich eine klinische Entscheidung jetzt nicht abhängig machen. Mhm. Denn Schmerzen in der linken Schulter, also da haben wir wieder, das nennt sich das sogenannte Kehrzeichen, dass halt auch Schmerzen komisch ausstrahlen können in verschiedene Ecken des Körpers, haben wir ja auch häufiger mal. Und linke Schulter ist so typisch so Milz, weil das ja, ich sag mal so, über Zweifel und ähnliches gerne mal weitergegeben wird. Vitalparameter werden aufgenommen und jetzt kann man sich natürlich so Schockindex und ähnliches angucken. Es gibt eine richtig schöne AWMF-Leitlinie über Milzverletzung im Kindesalter. Okay. Und die empfehlen tatsächlich Hämatokritmessungen, weil die deutlich aussagekräftiger sind als Vitalparameter im Kindesalter. Mhm. Jetzt kommt das Kind auf die Intensivstation und da sollte man häufige Sonografiekontrollen machen. Also teilweise sogar anfänglich auch mal stündliche. Jawohl, genau. Also dementsprechend gucken, ob sich freie Flüssigkeit bildet. Diese Parenchymverletzung direkt von der Milz, die kannst du kaum ganz, ganz schlecht differenzieren, weil der halt die gleiche Dichte hat wie das Hämatom und das Parenchym. Dann kennt man ja diese Milz, das ist ja so eine Art blutgefüllter Schwamm, sage ich mal so. Am einfach. Ne? Also das sieht schon aus wie ein Hämatom von vornherein irgendwie, ne? Und keine CT-Verlaufskontrollen bei der ganzen Geschichte.
Aber initiales CT schon, ne?
Ja, natürlich, genau. CT ist Goldstandard, ne? Auch gerade im Rahmen der Polytraumaversorgung. Klar, wir versuchen ja sonst immer einen Strahlenschutz einzuhalten, ne? Aber wenn dann, ich sag mal so, ob da jetzt zum Beispiel eine Schwangere kommt oder ein Kind oder ähnliches, wenn das ein Polytrauma hat oder, ich sag mal so, die Kriterien irgendwie dafür, dann gehört das ins CT. Und da ist der Strahlenschutz auch irgendwie so ein bisschen also zu vernachlässigen bei der ganzen Geschichte. Da führt man manchmal so ein paar komische Diskussionen oder ähnliches, aber letztendlich muss man sich da tatsächlich durchsetzen und das CT machen, also großzügige
mit wem
Indikationen dafür stellen.
Weil ich habe auch schon in anderen Schockräumen.
Mit dem Radiologen.
Genau, ja, ich habe schon.
Du hast ja, wenn du unfallchirurgisch oder ähnliches im Schockraum machst, dann hast du ja die Notfallfachkunde üblicherweise für konventionelles Röntgen. Aber die Fachkunde für CT-Diagnostik ist ja als, ich sag mal, Nicht-Radiologe
nicht zu erreichen.
Kaum
ja,
zu erwerben, muss man einfach sagen. Da musst du ja, wer weiß, wie viele CTs selbstständig beurteilt haben. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du mal in der Radiologie richtig Vollzeit gearbeitet hast irgendwie. Das heißt, du musst die Indikation natürlich, klar, du untersuchst, stellst sie, musst die aber gegenüber dem Dienst haben den Radiologen sozusagen begründen, muss man sagen. Dessen Aufgabe ist es einerseits zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass sich dieses Gerät so abnutzt irgendwie und den Strahlenschutz natürlich wieder in den Vordergrund, auch seine Arbeitslast irgendwie so ein bisschen zu reduzieren, muss denn ein bisschen gegenhalten. Und da führt man tatsächlich teilweise Diskussionen, die manchmal ein bisschen sehr anstrengend sind. gerade am Anfang hatte ich mir, glaube ich, gerne mal einen Oberarzt oder einen Pädiater dazugeholt, der dann natürlich irgendwie das Gleiche gesagt hat. Und dann haben wir dann doch die CT-Untersuchung gemacht. Aber manchmal wird es halt ein bisschen rausgezögert. Es macht Sinn, tatsächlich noch eine Thorax-Untersuchung zu machen, entweder jetzt zum Beispiel ein Röntgen oder gegebenenfalls auch ein CT-Thorax im Rahmen zum Beispiel einem Polytrauma-Scan, wenn der Unfallmechanismus und die Untersuchung das so hergibt. MRT dauert lange, ist kompliziert, gerade mit irgendwie ein Kind, kennen wir ja selber, wenn wir da hingehen, ist aber prinzipiell möglich, wenn ich natürlich ein hämodynamisches, stabiles Kind habe, was jetzt nicht dekompensiert, das ist MRT-frei ist und nicht irgendwo die Kapazitäten dargegeben, kann man das natürlich machen irgendwie, aber sonst geht ein CT natürlich deutlich schneller und ist.
Na, und du hast beim MRT halt meistens das Problem, wenn es jetzt nicht so ein krasses Polytrauma ist, ne, dass jetzt intubiert kommt, dass du eigentlich erstmal eine Narkose brauchst, ne, beim Kind.
Ja, genau, beim kleinen Kind. Es gibt viele, die das auch schon so mitmachen, aber die Strukturen sind einfach nicht geeignet, meiner Meinung nach, dafür, für so eine Akutversorgung. Wenn ich nachher die Kontrollen machen, sonografisch, macht sowas wie ein Contrast Enhanced Ultrasound, also dieser CEOS oder wie auch immer dann man das ausspricht, kann da auch sehr hilfreich sein zur Verlaufskontrolle. Die Einteilung der Milzverletzung basiert auf der CT-Untersuchung und da hat sich die American Association of Surgery of Trauma quasi eine Einteilung überlegt, die halt Grad 1 bis 5 geht, unterteilt wird in Hämatom oder Lazeration, also Hämatom, das dann meistens irgendwo subkapsulär sitzt und ich sag mal bei Grad 1 nicht zunehmend ist, unter 10% der Oberfläche ist, bei Grad 2 10-50% oder halt bei Grad 3 über 50% der Oberfläche und expandierend einhernimmt. Oder halt auch schon ein rupturiertes, subkapsuläres oder parenchymales Hämatom einhergeht. Und zum Schluss, Grad 4 und 5 sind nur noch die Lazeration. Das heißt, Grad 4 sind die segmentalen oder Hilusgefäße eingerissen. Also das heißt, ein Teil der Milz wird nicht mehr richtig vaskularisiert. Und es sind aber also mehr als ein Viertel sozusagen betroffen bei Grad 4. Ne? Und bei Grad 5 ist halt vollständig zerrissene Milz mit Hilusgefäßen, Hilusgefäßverletzung und die Milz halt komplett devaskularisiert. Und das ist halt die Einteilung. Und meistens läuft das so, man hat ein Polytrauma, schickt die ins CT, scrollt sich dann schon mal durch die Bilder und hat ja noch keine ich sag mal so, keinen Befund vom Radiologen oder ähnliches. Denkt so, huch, verdammte Axt, da ist ja ganz schön was kaputt. Sagst dem Viszeralchirurgen Bescheid. Der zuckt ein bisschen mit der Schulter, sagt, ist gar nicht so wild, will da gar nicht ran. Und du denkst immer noch irgendwie, warum will er das jetzt nicht? Aber es zeigte sich sozusagen, dass die konservative Therapie in über 90% der Fälle bei Milzrupturen möglich ist. Das heißt, ich glaube, kanadische Daten haben sogar 97% der Milzverletzungen, also wirklich als konservativ gehabt. Da war ein ziemlicher Paradigmenwechsel ich weiß nicht, wann der genau stattgefunden hat, also auf jeden Fall vor meiner Zeit. Ich kenne es halt auch nur so, dass du wirklich sehr, sehr selten jemand tatsächlich mal operativ, wenn er freie Flüssigkeit im Bauchraum hat oder ähnliches, gleich operativ versorgst, aber eine reine Milzverletzung in den meisten Fällen tatsächlich konservativ versorgt wird. Therapeutisch, also intensive Überwachung. Das heißt, obligat ab Grad 3 Verletzungen mindestens so 48, besser 72 Stunden Bettruhe. Der soll sich mal möglichst nicht so viel bewegen. Und danach noch 5 bis 10 Tage nach stationäre Überwachung. Denn in den niedrigen Graden 1 bis 2 körperliche Schonung 4 bis 6 Wochen und ab Grad 3, also wirklich 2 bis 4 Monate, einfach wirklich kein Sport, kein wilde Dinge machen. Wenn du konservativ behandelst, Transfusion gehört zur konservativen Therapie. Das heißt, man darf auch jemanden auftransfundieren bei der ganzen Geschichte. Aber wenn er natürlich hämodynamisch instabil wird oder ähnliches, dann muss man natürlich dann Überblick behalten, wie viel jetzt wirklich reingegangen ist, wie viel davon jetzt direkt.
Okay, also ich sage jetzt einfach mal, also für dich wäre es jetzt noch keine dringende OP-Indikation zu sagen, okay, wir müssen dem Kind, ich sage 10 Milliliter pro Kilogramm, was weiß ich, 100 Milliliter oder 15 Milliliter.
Also es gibt da unterschiedliche Zahlen, muss man sagen. Also es kommt ja auch mal auf den Zeitraum drauf an, wann du das appliziert hast.
Ja, ich sage jetzt mal einmalig und danach stabilisiert sich das, dann würde man das erstmal versuchen.
Genau, stabilisiert sich.
Und würde nicht direkt da operativ rangehen. Okay.
Nein. Also dementsprechend, ja, wenn die Kanadier sogar 97% ihrer Milzrupturen da
Können sie ja nicht anders machen.
Ja. Du könntest interventionell auch ran, also so eine Angiografie mit Embolisation. Bei Kindern eher Einzelfallberichte, bei Erwachsenen häufiger. Ne? Mhm. Da hast du ja halt einfach größere Gefäße, wo du auch mal irgendwas embolisieren kannst. Bei Kindern halt ein bisschen schwieriger, kleiner. Mhm. Ne? Und ich sag mal so, wenn du operierst, also wirklich hämodynamisch instabile Patienten, das kann ja gleich zum Beispiel am Anfang sein, du hast ein Polytrauma im Schockraum, blutet im Bauch, ist echt kaum zu stabilisieren, dann geht er auf den Tisch. Ja. Ne? Also das ist also schon. Man versucht dann vor allen Dingen milzerhaltende OP-Techniken. Also ich habe das Wort noch nie richtig gehört. Splenografie. Also man versucht diese Milz zu rekonstruieren, nähen, kleben und ähnliches. Mhm. Ne? Oder halt nur einen Teil der Milz zu entfernen, also eine Milzteilresektion oder eine subtotale Splenektomie. Mhm. Früher hat man immer versucht, immer noch so ein Gewebe irgendwo ein bisschen wieder reinzupflanzen, also eine Autotransplantation, das wird heutzutage nicht mehr empfohlen. Das hat wohl auch nicht gut angewachsen. Als, ich sag mal so, als letzte Möglichkeit, Packing oder Splenektomie halt als letzte Möglichkeit, um da Ruhe reinzukriegen. So, jetzt kommen wir mal zum Fall Nummer 2. Ne? Also unser kleiner Elias, der hat die ganze Sache ganz gut überstanden. Also dementsprechend hat er seine Milz behalten dürfen. Und jetzt kommen wir mal zu Fall Nummer 2. Und Fall Nummer 2 ist ein bisschen ältere Patientin. Das ist Frau Weber, die ist mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden. Die Patientin hat 39 Fieber und in der Nacht schon Schüttelfrost gehabt, fühlt sich schlecht und die wohnen eigentlich hier im Hotel, weil die eigentlich nur Touristen hier sind. Also die ist 55 Jahre alt und wirkt total weggetreten und so schon fast somnolent, als sie in die Notaufnahme gebracht wird. Ne? Und auf der Triage und bei der Aufnahme werden Vitalparameter aufgenommen und dann sagt der Computer auch schon, Q-Sofa ist positiv, New-Score ist positiv irgendwie und also ihr habt da echt den dringlichen Verdacht auf der Sepsis, ne? So ein bisschen Husten hat sie, kann aber auch sein, weil sie vielleicht auch ein bisschen raucht oder ähnliches, aber so richtig den geilen Fokus habt ihr nicht, ne? Also kannst du nicht genau sagen, also ist alles so ein bisschen unklar. Also die hat natürlich auch nichts dabei, weder Krankenvorunterlagen noch einen Medikamentenplan oder ähnliches, weiß auch nicht, wie die heißen, versucht irgendwas zu konfabulieren, wo du denkst, so, das hilft jetzt auch nicht weiter. Aber so ein Wochendispenser dabei mit wirklich zahlreichen und unbekannten Medikamenten, lauter klein, weiß und rund. Das Einzige, was du vielleicht das Pantozol, was du erkennen kannst, also jetzt stehst du da, ne? Weder du weißt nicht so richtig was über die Patientin, kannst jetzt die Tabletten versuchen am Geschmack oder irgendwas ähnliches zu erkennen oder in irgendwelchen Listen kräftig nachzusuchen, also was bleibt erstmal über, Patientin untersuchen und irgendwie versuchen eine Erregerdiagnostik zu starten. Jetzt untersuchst du die und dann fällt auch so eine Oberbauchnarbe auf in dem Bereich und wenn du dann auch ein bisschen nachfragst irgendwie, ja, die ist tatsächlich splenektomiert, warum, weißt du jetzt aber auch nicht. Hat sogar so einen Splenektomie-Notfallausweis. So, jetzt gibt es ein paar typische Komplikationen, die nach einer Splenektomie oder Milzverletzung sein können. Jetzt unser Ilias, der zum Beispiel, der kann verlängerte Schmerzen haben, weil das ja auch einfach da eingeblutet hat, das ein Hämatom, das drückt und ähnliches, kann auch mal 4 Wochen wehtun in dem Bereich. Wenn du jemanden irgendwie splenektomiert hast, kann das sein, dass der irgendwie einen Abszess kriegt, dass sich das Ganze infiziert, wie halt jeden, den du mal operiert hast. Können sich so Pseudozysten bilden irgendwie, die auch mal drücken, so ähnlich auch wie nach einer Pankreatitis oder ähnliches, ne? Oder auch sogar mal so ein Pseudoaneurysma der Milzarterie. Gerne sind auch mal so Thrombosen, die auftauchen. Und unsere Frau Weber, die hat so ein ganz besonderes Syndrom, was du gerne kriegen kannst, auch mal nach einer Splenektomie. Das ist die Post-Splenektomie-Sepsis oder halt anders genannt OPSI. Mhm. Also Overwhelming Post-Splenektomie-Infection. Und das ist wirklich eine fulminante Sepsis, die geht mit einer Letalität 50-70% einher, je nachdem, wo du halt nachguckst. Und die verschlechtern sich innerhalb von Stunden. Also da ging es vielleicht abends noch so semi-gut, irgendwie ist dann zu Bett gegangen, konnte die Nacht irgendwie überhaupt nicht schlafen, hat sich da irgendwie zähneklappernd im Bett gelegen irgendwie. Und dann ist die wirklich von diesen unspezifischen Beschwerden, also Malaise, Fieber, Schüttelfrost, manchmal auch so ein bisschen abdominelle Symptomatik, aber keinen richtig erkennbaren Fokus wirklich in den fulminanten septischen Schock einhergegangen. Und das ist wirklich innerhalb kürzester Zeit, weil das Immunsystem da nicht vernünftig gegenhalten kann. Wenn jemand splenektomiert ist, trifft das meistens in den ersten 2 bis 3 Jahren nach der Splenektomie zu. Und vor allen Dingen mehr so ganz so kleine Kinder, Säuglinge, Kinder, Jugendliche, aber halt auch Erwachsene. Die haben ein 10-fach erhöhtes Risiko. Meistens halt, wie gesagt, in diesen frühen Jahren nach einer Splenektomie. Also das sind 70% dieser OPSI-Patienten. Aber halt, du kannst es auch 40 Jahre nach einer Splenektomie, kannst du es immer noch bekommen. Häufigste Erreger, bekapselte Erreger, ne? also Streptococcus pneumoniae, also unsere Pneumokokken, der Haemophilus influenzae, der ist noch 30%, also Streptokokken, Streptococcus pneumoniae, also die Pneumokokken sind es bei 60% ungefähr. Denn der Neisseria meningitidis und seltener mal so ein Staph aureus, E. coli oder ein gramnegatives Erregerchen. Erregerdiagnostik anstreben, Blutkulturen, respiratorisches Material, Liquoacides, je nachdem, wo es halt hingeht, Pleurapunktat, gegebenenfalls auch PCR-Diagnostik mal zu gucken. Wenn du schaffst, noch eine Reiseanamnese zu machen, Malaria-Fälle sind auch ganz, ganz krass bei splenektomierten Patienten. Die können auch richtig eskalieren. Therapeutisch, was würde man dieser Patientin jetzt möglichst schnell zukommen lassen, neben diesem ganzen Sepsis-Bundle, vor allen Dingen Cephalosporine, dritte Generation, also meist 3A-Generation, also sowas wie Zeftreaktionen, Cefotaxim, also das sind so die typischen, die man gleich mal reinlaufen lassen kann in diesen Patienten, wenn man das, ich sag mal so, du hast wen mit einer Verdacht auf Sepsis plus Splenektomie, dann darf man da schon zum Zeftreaktion oder zum Cefotaxim greifen.
Zeftreaktion ist ja auch
initial auch mal
einmal am Tag geben.
Ja, genau. Und meistens auch gleich mit Gentamicin einmal kombiniert. Das ist, schlägt die Leitlinie dafür zu. Also da gibt es eine schöne Onkopedia-Leitlinie. Wenn Kinder splenektomiert sind, dann kriegen die in jungen Jahren auch gerne mal eine Antibiotikaprophylaxe. Und das auch wirklich mal über Jahre, zum Beispiel 3 bis 5 Jahre Penicillin V. Also das
Wow.
sind also das ist, weil halt in diesen ersten Jahren diese Postsplenektomie-Sepsis halt am häufigsten auftreten kann und vor allen Dingen es wirklich die Kinder trifft. Also bei Erwachsenen habe ich das jetzt noch nicht mitgekriegt, dass wir da irgendwen so krass versorgt haben, also wirklich über Jahre lang. Also das ist, du hast halt Kind noch nicht vernünftig ausgebautes Immunsystem und dann klaust du denen halt auch noch so ein immunologisches Organ weg, das verkraften die sonst wirklich ganz, ganz schlecht. Also das kann sein, dass sie jahrelang halt Penicillin kriegen, wenn sie schlechte Compliance haben, auch mal Depot Penicillin gespritzt irgendwie, ne? Wenn die jetzt nur subtotal resiziert sind oder was weiß ich, teilresiziert, dann kann man diese Dauer natürlich irgendwie individuell anpassen. Aber was sie alle haben sollten, ist so eine Standby-Antibiotikatherapie. Das heißt, taucht da irgendwas auf, unklares Fieber oder ein Tierbiss oder ähnliches, dann sollte man so Pill in the Pocket, also tatsächlich entweder ein Amoxicillin oder halt beim Tierbiss tatsächlich so ein Amoxiclav dabei haben und das möglichst frühzeitig reingeben. Das heißt, Kinder und Eltern, PatientInnen müssen aufgeklärt werden darüber, dass diese Gefahr besteht. Ne? Also ich kenn's aus meinem Altenhaus, kenne ich es dazu, dass wir da tatsächlich so Zettel für hatten, was wir den Patienten auch mitgegeben haben. Die Impfungen sind eigentlich üblicherweise nachher durch den Hausarzt stattgefunden, das nicht gleich postoperativ.
Weißt du, vorhin pöbelst du rum, dass du keine Ahnung von Appendix hast, ja, aber von Splenektomie, da kennst du dich aus, ja?
Ja, aber das sind ja auch die Polytraumapatienten.
Ah, okay. Okay.
Die dann mal so ein Organ fehlt. Das ist, und die liegen dann unfallchirurgisch üblicherweise.
Und der auch noch eine Appendizitis hat?
Ständig. Kommt noch häufig. Ich kann es nur nicht selber operieren. Gut.
Okay.
Das ist halt nicht mein Tanzbereich, ne?
Aber ABS, da geht sie voll steil.
Genau, Antibiotika, das geht dann wieder. Naja, auf jeden Fall, die brauchen eine Pill in the Pocket, die brauchen eine Aufklärung, dass im Falle von irgendeiner Infektion, Sepsis oder ähnliches, die möglichst frühzeitig halt dieses Antibiotika einnehmen sollen und sollten sich auch einen Notfallausweis ausgestellt bekommen. Den habe ich mal auch verlinkt. Dann Thromboseprophylaxe nach Splenektomie, die sollte man schon bedenken, weil die haben auch eine temporäre Thrombozytose. Das kann manchmal sein, dass sie sogar ein bisschen ASS oder ähnliches im Verlauf brauchen. Aber erstmal reicht erstmal stationäre Low-Dose-Heparinisierung. Nachher, wenn die keine Bettruhe mehr haben, möglichst früh mobilisieren und weil die wirklich Thromboembolien können, die können Fortader-Thrombosen, tatsächlich sogar pulmonale arterielle Hypertonie bekommen durch postoperative Thrombosen bei der ganzen Geschichte. So, da muss man sich überlegen, die sollte man auch impfen. Wenn ich jetzt jemanden elektiv irgendwie splenektomiere oder ähnliches, müssen diese Impfung am besten 14 Tage vor der Operation schon fertig gewesen sein. Genau, du kannst jetzt mal einmal sagen, ich habe ja schon ein paar Erreger genannt, die auch gerne diese Postsplenektomie-Sepsis auslösen. Gegen was würdest du impfen?
Pneumokokken, Meningitis.
Meningokokken, ja.
Jetzt erwischst du mich. Also sonst natürlich alles.
Kleines Kind, Epiglottitis, was fällt dir da immer noch ein? Haemophilus, Influenza B.
Sollte ja eh, also ich meine, gut, okay.
Mhm.
Man muss,
Eine gibt es noch, was man jährlich macht eigentlich. Also wir zumindest.
Mal gucken.
Grippe, aber es ist kein
Grippe, genau, weil die gerne bakterielle Superinfektionen kriegen können. Also dementsprechend, wenn wir jetzt jemanden notfallmäßig splenektomiert haben, dann ungefähr nach 2 bis 4 Wochen postoperativ Haemophilus Influenza B, Meningokokken, Pneumokokken impfen, Grippeimpfung, die wirklich jährlich wegen dieser bakteriellen Superinfektion machen. Der Impferfolg kann halt etwas geringer nach einer Splenektomie sein. Wenn wir elektiv quasi splenektomieren, sollten das halt 14 Tage vor dem Eingriff schon all diese ganzen Immunisierungen fertig gewesen sein. Richtig Wiederholungsimpfung, da gibt unser Robert-Koch-Institut, gibt da nicht wirklich Empfehlung raus. Es gibt also ja jährlich die Grippeimpfung. Haemophilus geht man eigentlich davon aus, dass es lebenslang irgendwie weiterhält. Pneumokokken gibt es nicht so richtig viel Daten irgendwie, aber plausibel wäre es, nach 6 Jahren wieder aufzufrischen. Also nicht so, wie ich die arme Frau angepöbelt habe, die, ob sie denn aufgefrischt gewesen ist, irgendwie, die war im Nachhinein komplett durchgeimpft und alles gut und ja, dementsprechend seid nett zu euren Patienten.
Nicht so bin immer nett.
Dann so ein bisschen was dahinterher noch. Es gibt ja manche Patienten, die haben so eine Nebenmilz oder noch so ein bisschen irgendwie versprenkeltes irgendwas anderes Milzgewebe. Da könnte man nach screenen. Also es gibt diese Howell-Jolly-Körperchen, das sind so DNA-Reste in den Erythrozyten. Diese tauchen nach Splenektomie auf, wenn dann tatsächlich noch irgend die tauchen üblicherweise auf nach einer Splenektomie. Wenn ich sie nicht habe, dann ist es ein Hinweis darauf, dass da irgendwie eine Restmilz, Nebenmilz oder irgendwas ähnliches da gewesen ist. Dann ist das natürlich die Gefahr ein bisschen geringer für den Patienten. Der
übrigens ein IMPP-Fakt.
Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit den Heinz-Innenkörperchen irgendwie. Das war immer der Distraktor bei der ganzen Geschichte.
Das war irgendeine Leukämie? Oder?
Ja, nee, auch
Hämoglobin in Erythrozyten war das. So war's.
Genau, bei autoimmunhämolytischer Anämie und ganz vielen anderen Geschichten, Intoxikation, kannst du es gerne mal haben. Aber dadurch, dass wir, ich glaube, alle drei nicht sehr gut mikroskopieren können, ist das nicht in unserem diagnostischen Handling mit drin.
Woher weißt du das? Dass ich nicht gut mikroskopieren.
Du kannst natürlich sehr gut. Du
konnte
auch
so
mal
wie der war, konnte er auch Pato wahrscheinlich besonders.
Diese starke Konzentration irgendwie, dass man immer so ganz viel auf einmal mikroskopieren musste, irgendwie, das fand ich so ein bisschen ätzend. Irgendwie also, nach im PJ in der HEMA irgendwie, das war ganz nice
also
eigentlich. Irgendwie,
also nicht beim Mikroskopieren Pato, sondern beim Mikroskopieren Histo es geschafft, meine Frau aufzureißen. Also ich meine,
das ist schon eine große Kunst. Das habe ich auch schon mal bewundert irgendwann.
Hallo, soll ich für dich köhlern oder?
Du musst immer. Ich weiß nicht, was köhlern ist. Das ist jetzt so ein MH-Insider.
Das ist irgendwas mit dieser Linse einstellen. Ich kann
es also
auch nicht mehr.
Wir mussten immer zeichnen und ich konnte das schon nicht. Also
ich hatte also mein Vor.
Oh, das kann natürlich auch sein, dass Torben die schönsten Buntstifte
hat. Er macht ja auch unsere Zeichnungen alle. Also malen kann er immer schon ganz gut.
Nee. Nee, am Computer geht das, aber mein Fokus lag woanders, das wollte ich damit ausdrücken.
Boah, dein Fokus lag auf deiner Frau, ja, das habe ich schon verstanden. Ist auch wichtig.
Oh,
ja. Ja. Sorry, Ines.
Na gut, also man könnte prinzipiell also nachweisen, dass diese Whole Jolly Körperchen nicht da sind und dann würde es darauf hinweisen, dass da irgendwie ein Restmilz, Nebenmilz oder ähnliches da ist. Sensitiver ist aber so eine 3-Phasen-Interferenzmikroskopie, das habe ich aber auch keine Ahnung von. Bezüglich schwere Malariafälle, die sind halt auch nach Splenektomie möglich, dementsprechend Prophylaxe und Beratung in der Reisemedizin und die Punchlines. Sind wir jetzt schon zum Ende gekommen. Also viele Milzverletzungen können heutzutage konservativ behandelt werden, also über 90%. Das heißt, Paradigmenwechsel hat da stattgefunden, Gott sei Dank. Muss nicht jeder gleich splenektomiert werden, der irgendwie eine Milzverletzung sich zugezogen hat. Aber nach der Splenektomie brauchen die eine Antibiotika-Prophylaxe, vor allem die kleinen Kinder, oder halt ein Pill in the Pocket, falls irgendwie unterwegs mal was passiert, gerade in den ersten Jahren, deutliches Risiko. Eine Thrombose-Prophylaxe, weil die auch gerne auch Superfortader-Thrombosen haben kann. Immunisierung, quasi Impfung gegen die ganzen bekapselten Erreger plus Grippeimpfung jährlich, brauchen Notfallausweis, brauchen die Aufklärung bei der ganzen Geschichte. Und kommt zu uns ein Patient, der splenektomiert wurde, dann denkt an die Postsplenektomie-Sepsis, also die OPSI. Die ist genauso wie so eine funktionelle Asplenie und kann ganz rasch tödlich sein. Und dann helfen uns sehr gerne Zeftreaktion, Cefotaxim und Gentamicin. Das war's erstmal dazu. Die AWMF-Leitlinien habe ich euch dazu gegeben. Da kann man alles nochmal nachlesen. Oder die Onkopedia-Leitlinie. Und zwei nette Videos noch verlinkt.
Ein
falls
Traum.
Ihr mal doch laparoskopisch eine Splenektomie durchführen wollt. Dann
wolltet. Dann mal an.
Wolltet.
Vielen Dank,
Ich habe gar kein Codewort. Ich habe ganz lange drüber nachgedacht. Irgendwie.
Das Codewort ist OPSI.
OPSI. Also OPSI. OPSI.
Ich kann noch eine Anekdote erzählen. Ich möchte gar nicht sagen, wo das war, aus einem meiner studentischen Praktika. Da war ich dabei, wie eine Splenektomie, eine elektive, stattgefunden hat, aufgrund, ja.
Jetzt wird's, ja.
Irgendeine Splenomegalie wahrscheinlich. Oder ITP oder irgendwie sowas, ne?
Genau. Und die haben das laparoskopisch gemacht und haben die Milz mit dem Morcellator, den man normalerweise für einen Uterus nimmt, klein gemacht.
Oh, bitte!
Der war es eine Splenomegalie, weil sonst machst du ja so einen 5-Zentimeter-Schnitt, ziehst die da raus irgendwie und.
Ja, genau. Klappte, also sie haben auch währenddessen festgestellt, also es war ein Versuch, dass es so mäßig gut klappt, weil die Konsistenz der Milz doch eine andere ist als die vom muskulösen Uterus.
Das schredderst du wahrscheinlich alles relativ schnell weg irgendwie.
Genau. Aber es ist auch schwer, den rauszuziehen. Also beim Uterus machst du den ja so lange.
Sorry. Ja?
Ihr wisst, was ich meine, oder?
Schwer raus. Ja, ich
also für die Leute, die von OP nicht so viel zu tun haben, also Morcellator zerschreddert die einfach dieses Organ weg. Und ich saß bei uns mal im Aufenthaltsraum und da kam irgendwie einer, der so ein Ding verkaufen wollte, irgend so ein Vertreter davon und erklärte meinen ganzen Kollegen, was man denn alles damit schreddern könnte. Also unfallchirurgischen Kollegen, die irgendwas arthroskopieren, irgendwo, wo du nicht mal diesen Beutel irgendwo so in so Gelenk reinkriegst. Die haben sich das alles brav angehört, wussten dann aber trotzdem nicht so,
worum es eigentlich geht.
Sie das jetzt bräuchten. Meniskus erstmal zerschreddern und dann rausziehen oder was?
Ja, also, so eine Baker-Zyste.
Keine Ahnung.
Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich meine.
Supraspinatus-Muskel. Keine Ahnung. Aber die haben sich das alles brav angehört. Also das.
Ja, gut. Wie gesagt, Anekdote.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Ines. Super spannend. Wie immer, schöne Fallbeispiele.
Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt an nächster Stelle den Beitrag zum Telenotarztwesen von Paula ein.
Wer Paula schon vermisst hat, Paula ist quasi remote dabei, ne, ja doch irgendwie, weil sie diesen tollen Beitrag schon vorher aufgenommen hat.